ist das vielleicht ein Unternehmen, das sanktioniert ist, also wo ich dann sogar Probleme bekomme, wenn ich mit dem zusammenarbeite. Das sind alles Themen, die kann man mittels OSINT-Quellen sehr gut aufklären, weil man eben schauen kann, wie viele Mitarbeiter finde ich denn über Social Media, also LinkedIn, Xing und Co. Teilweise könnte man sogar so weit gehen, wenn ich ein produzierendes Gewerbe habe und die haben Fabriken, dann kann ich über Satellitenbilder natürlich schauen, okay, gibt es denn überhaupt Bewegungen von LKWs an diesem Produktionsstandort oder tut sich da nichts? Ich könnte sogar noch tiefer reingehen und Wärmesignaturen über Satellit erheben und schauen, ist da Betrieb oder ist da alles kalt, es bewegt sich nichts, also produzieren die wahrscheinlich auch gerade gar nicht oder haben vielleicht noch nie produziert.
Klüger als gestern mit Rheinwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu Klüger als gestern, einem Podcast des Rheinwerk Verlags. Mein Name ist Ali Heckeleif und ich darf euch heute ein Buch aus dem Verlagskatalog vorstellen und mit dem Autor drüber reden. Mit bei mir ist heute Samuel Lohlager und wir sprechen über sein Buch OSINT. Hi Samuel.
Hi, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Danke an Rheinwerk fürs Organisieren des Gesprächs und danke für deine Zeit. Das Buch OSINT ist erschienen mit dem Titel Wie Sie Informationen finden, verifizieren und verknüpfen. Und bevor wir ins Buch einsteigen, würde ich sagen, Informationen verifizieren ist ja unabhängig von OSINT gerade das Thema der Stunde mit so viel künstlicher Intelligenz, die Dinge generiert wie noch nie zuvor. Wie lang beschäftigt dich dieses Thema, also OSINT im Speziellen und das Verifizieren von Informationen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil an sich bin ich der Überzeugung, dass fast jeder in irgendeiner Art und Weise OSINT nutzt. Bei mir war es dann tatsächlich, als ich den Einstieg bei der Kriminalpolizei gemacht habe, im Bereich Internetbetrug ermittelt habe und irgendwann dann für mich klar wurde, okay, das, was ich da im Internet ermittle, das hat einen Namen, das nennt sich Open Source Intelligence. Natürlich habe ich in der Jugend auch schon irgendwie im Internet rumgesurft und Informationen gesucht und manchmal dann auch gefunden. Aber dass sich das so professionalisiert hat, das war tatsächlich dann bei der Kriminalpolizei.
Mhm. Zur Kriminalpolizei kommt man ja nicht aus Versehen. War Ermittlung schon was, das du immer verfolgt hast?
Ja, natürlich. Also wer als Jugendlicher oder als Kind schon sich für Detektivromane und Sonstiges interessiert, da ist, glaube ich, Ermittlungen nicht fernab. Und du hast natürlich vollkommen recht, Verifikation wird immer wichtiger. Also gerade heutzutage, indem es einfach ein Knopfdruck ist, mit dem man falsche Informationen erstellen kann, die wirklich glaubwürdig aussehen.
Jetzt ist OSINT ja ein Sammelbegriff, Open Source Intelligence, du hast es vorhin schon gesagt, und du schlüsselst in deinem Buch dann auch auf, welche Unterformen es davon gibt, zum Beispiel, dass wenn man explizit seine Informationen aus Social Media raussucht, dass das dann einen eigenen Unterbegriff hat und so weiter. Lass uns mal kurz das Akronym OSINT zerlegen, wofür das steht, weil bei Open Source denken vermutlich die meisten erstmal an Quellcode, den andere frei ins Internet gestellt haben.
Ja, das ist leider etwas, was da sehr häufig mitschwingt. Tatsächlich ist Open Source Intelligence eine Informationsgewinnungsdisziplin. Und da merkt man auch schon, das kommt so aus dem nachrichtendienstlichen, militärischen Bereich, also staatlich war da der Ursprung. Und OSINT grenzt sich insofern von anderen Disziplinen ab, in dem eben offene Quellen, also Open Sources, genutzt werden als Datenquelle. Und ansonsten ist es ja so, dass Nachrichtendienste eben Closed Sources haben. Also das ist genau dieser Gegensatz Open Sources, Closed Sources, also offene Quellen, geschlossene Quellen oder staatliche Quellen, die eben speziell geschützt sind, die nicht jeder verfügbar hat. Und was ich ganz spannend finde, ist eigentlich so die Entwicklung, dass immer mehr Quellen ja öffentlich werden. Mhm. Wenn wir uns zum Beispiel Satellitenbilder mal betrachten. Vor 10 Jahren hatte kaum jemand Zugang zu Satellitenbildern. Und heutzutage haben wir von jedem Quadratmeter der Welt Satellitenbilder in unserem Smartphone verfügbar. Wir haben für die meisten Städte wirklich 3D-Ansichten, beziehungsweise sogar auf Straßenlevel, dass wir uns da bewegen können und uns alles betrachten können.
Du machst in deinem Buch den Unterschied zwischen Open Source und Closed Source auch nochmal deutlich, dass eine Open Source nicht bedeutet, dass es frei verfügbar, sondern dass das auch sein kann, es ist einfach nur der Öffentlichkeit zugänglich. Also ein Buch, das erscheint, wie jetzt zum Beispiel dein Buch, würde auch unter die Open Sources fallen?
Genau, also ich ziehe die Grenze nicht bei, es sollte kostenlos sein. Natürlich geht das meistens oder in vielen Fällen einher, aber ein Zeitschriftenabo oder das Buch jetzt zum Beispiel, dafür muss ich Geld bezahlen, aber ich brauche keine besondere Eigenschaft. Also ich muss kein Amtsträger sein, ich muss nicht Mitglied eines bestimmten Unternehmens oder Verbands sein, dass ich das überhaupt erwerben darf, sondern jeder kann in seine Buchhandlung gehen und kann sagen, ich möchte das Buch kaufen, legt entsprechend das Geld auf den Tisch und kann dann die Informationen, die da drin stecken, verwerten.
Und der zweite Teil des Akronyms, die Intelligence, also eigentlich ja auch ein bisschen kompliziert, dass sowohl beim ersten als auch beim zweiten Teil die Leute falsche Vorstellungen haben. Aber trotzdem, wenn man es erstmal aufgeschlüsselt hat, ist der Begriff ganz gut. Und auch hier, Intelligence meint nicht, wie man plump annehmen könnte, Intelligenz, so wie bei Artificial Intelligence ja auch nicht. Also künstliche Intelligenz, finde ich, ist auch da ein etwas schlechter Begriff. Aber Intelligence kommt ja auch aus dem Umfeld der Nachrichtendienste, die als Intelligence Services Informationen zusammentragen und kontextualisieren. Und dieser Schritt aus Daten, Informationen und aus Informationen Kontext zu machen, das, sagst du im Buch, ist das, was sich hinter dem Intelligence verbirgt?
Ein Stück weit verdiene ich ja auch damit mein Geld, diesen Begriff den Leuten nahezubringen. Tatsächlich könnte man Intelligence mit Wissen übersetzen. Das geht schon eher in die Richtung. Am besten finde ich noch die deutsche Übersetzung mit Erkenntnisse. Aber es steckt für mich auch noch mehr drin, als rein in Erkenntnis für mich drin steckt. Von daher, Intelligence ist wirklich ein Prozess, weshalb ich sogar das gesamte Buch am Intelligence Cycle, auf den wir dann vielleicht später nochmal ein bisschen genauer eingehen können, aufgebaut habe. Also von der rein öffentlichen Quelle, den Daten, den Informationen, dann zu Intelligence, zu den Erkenntnissen hin, das ist ein Prozess und ihn überspringen viele, die mit OSINT starten oder vermeintlich OSINT nutzen, weil ganz häufig nehmen die einfach etwas aus Social Media oder aus dem Internet und sagen dann, ich habe dieses Bild gefunden, das ist jetzt OSINT. Und genau das ist eben nicht OSINT. In der IT-Security ist das auch ein sehr verbreitetes Phänomen. Da wird ganz oft gesagt, ich mache OSINT und dann zieht man sich von irgendeinem beliebigen Vendor, also Dienstleister, einen Bericht über eine Bedrohung, über einen Bedrohungsakteur, über einen Threat Actor. Und dann sagt man einfach, ich habe jetzt OSINT gemacht. Der Dienstleister hat vielleicht OSINT betrieben und hat vielleicht Intelligence produziert, aber nur einen Bericht zu nehmen und zu sagen, Copy-Paste, jetzt habe ich Intelligence erschaffen, das ist eben falsch, weil es eben um diese Kontextualisierung, Verifizierung und Analyse geht.
Ich würde sagen, ein sehr griffiges Beispiel von OSINT in praktischer Anwendung, das ist GeoGuessr. Das ist auch etwas, wo ich viele Stunden da rein versenken kann, Leuten dabei zuzuschauen, wenn sie erklären, also wenn so, kurz für alle, die es nicht kennen, GeoGuessr ist ein Spiel, bei dem man einen Ausschnitt aus Google Street View bekommt und man muss möglichst genau auf einer Weltkarte positionieren, wo der Ausschnitt aufgenommen wurde. Und Google Street View ist mittlerweile ja weltumspannend, nicht in allen Ländern, aber in sehr, sehr vielen. Und dann gibt es Leute, die in Meisterschaften gegeneinander antreten, die sagen, weil hier die Leitplanke folgende Farbe hat und das Verkehrsschild mit folgender Schrift ist, muss das auf jeden Fall in dieser Provinz in Norwegen sein. Und ich bin jedes Mal fasziniert davon, wie viel von solchen Kleinstdetails Leute wissen, wie methodisch man da vorgehen kann, was es für Eselsbrücken gibt. Und da würde ich sagen, sieht man OSINT in der praktischen Anwendung. Du hast einen gegebenen Datenabschnitt, nämlich dieses Foto. Und jetzt ist die Frage, wo findet das statt? Und dann sammle ich erstmal alles, was ich an diesem Datenausschnitt in Informationen finde. Also Gibt es auffallende Strommasten? Gibt es auffallende Poller? Gibt es auffallende Schilder? Welche Sprache steht auf den Schildern? Gibt es vielleicht irgendwas, das mir schon direkt einen guten Anhaltspunkt gibt, weil auf einem Plakat eine Domain steht, die auf .nl endet und dann weiß ich, ich bin vermutlich in den Niederlanden oder ähnliche Informationen. Und aus diesen Informationen kann ich dann nach und nach den Kontext, also die Intelligence bilden und sagen, das Foto wurde in Nordbrabant aufgenommen und hier ist die Ecke, an der es aufgenommen wurde, weil nur an dieser Ecke steht eine Straßenlaterne in Verbindung zu, was weiß ich, einem Highway. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dann Kontext zu schaffen, um Intelligence zu produzieren. Und ich finde das immer sehr griffig und sehr gut anzuschauen, wie aus Daten, Informationen und eben diese nach und nach Deduktion passiert.
Absolut, ja. GeoGuessr ist sowieso ein sehr spannendes Phänomen. Kann man sehr viel Zeit mit aufbringen. Verschwenden, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ich finde es beeindruckend, weil da gibt es wirklich Koryphäen, gerade im Bereich Geolocation, also herausfinden, wo ein Foto, ein Video aufgenommen wurde. Da gibt es Leute, die können wortwörtlich eine Düne in der Wüste lokalisieren. Und das ist doch sehr faszinierend. Und das macht für mich auch OSINT so spannend, weil es eben sehr vielfältig ist. Weil diesen Aufnahmeort zu bestimmen, das ist ein Teilbereich, eine Teildisziplin. Und die Vielfalt macht natürlich das Thema auch spannend. Weil dadurch, dass man ja alle Quellen verwenden kann, die öffentlich zugänglich sind, also die jeder nutzen kann, gibt es einfach unendlich viele Quellen oder zumindest gefühlt unendlich viele Quellen. Und manchmal kommt es dann eben auch auf die kreative Nutzung an. Mhm. Ein Beispiel, was ich da immer gerne heranziehe, ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar haben da die Alliierten den Preis von Orangen beobachtet. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, warum machen die das? Und tatsächlich war es so, dass sie eben anhand des Orangenpreises Rückschlüsse darauf ziehen konnten, ob Angriffe auf Brücken und Bahnschienen erfolgreich waren. Weil wie wir wissen, Orangen in Deutschland anzupflanzen ist jetzt nicht so einfach. Deswegen werden die importiert und wenn dann eben so ein Angriff erfolgreich ist, dann ist der Import einfach schwieriger, ist gestört, ist dann aufwendiger, verzögert sich und Angebot, Nachfrage, entsprechend entwickelt sich der Preis. Und da steckt für mich so viel Spannendes drin, was für mich auch OSINT so bezeichnend macht, weil es ist natürlich auch wesentlich gefährlicher, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo ein Angriff stattgefunden hat und ich stelle mich dann mit dem Fernglas ins Feld und schaue, oh, okay, die Brücke ist tatsächlich kaputt. Dann kann ich nämlich genau da aufgegriffen werden und muss mich dann Fragen stellen. Und wenn ich aber einfach zum Marktplatz gehe und frage, was kosten denn die Orangen? Das ist wenig verwerflich, erweckt keinen Verdacht. Und dann geht's ja noch weiter. Ich muss ja die Informationen dann auch noch aus dem Land rausbekommen. Wenn ich jetzt meiner Tante in London eine Postkarte schreibe und sage, ich hätte eigentlich gern wieder Orangenmarmelade gemacht, aber der Preis ist um eine Mark gestiegen, deswegen mache ich das jetzt erstmal nicht und ich hoffe, bei dir ist alles gut, dann erweckt das natürlich auch keinen Verdacht, wenn das durch die Zensur geht.
Und bei sowas ist ja auch wieder die Spannbreite von bis, also der Yuval Noah Harari erzählt unter anderem die Geschichte darüber, dass sie, um zu kommunizieren während des Zweiten Weltkriegs, mit Jalousien, die auf und zu waren, Informationen übermittelt haben, weil man die schon von der Küste aus von Fischerbooten sehen konnte und dann gesehen hat, okay, hier sind drei Fenster, da sind die Jalousien unten. Wenn jetzt beim vierten Fenster die Jalousie oben ist, will der, der sie verstellt, uns eine Information mitteilen. Und solche Daten, die versteckt sind im Offensichtlichen, weil das Jalousien mal oben und mal unten sind, das ist die Natur einer Jalousie, aber dass jemand die benutzt, um damit zu kommunizieren, so um die Ecke denken, das ist ja dann auch Teil von dem, wo OSINT mit dem Kosmos spielt. Die Frage, wie kann ich nicht nur meine Informationen gewinnen, sondern mit der Information dann auch selbst sicher arbeiten, ohne mich zu verraten. Und das gehst du in deinem Buch ja auch durch, neben der Gewinnung von der Frage, welche Informationen kann ich bekommen, wie kann ich die auswerten, welche Informationen darf ich auswerten, dann aber auch über die Frage, wie arbeite ich damit sicher, dass nicht völlig auffällig ist, dass, da gibst du ja selbst noch eine Bekenntnis ab, dass du mit einem privaten Account nach etwas nachgeschaut hast, wo du dann Spuren hinterlassen hast und die Frage, welche Spuren hinterlasse ich generell und welche Spuren hinterlasse ich, die auf mich deuten. Das ist ja auch etwas, womit sich dein Buch und die OSINT-Community befasst.
Ja, tatsächlich läuft das einfach mittlerweile unter dem Begriff OPSEC, Operational Security, was auch so ein militärischer Begriff ist oder aus dem Militärischen stammt. Und da geht es eben darum, dass wir Informationen zu Ermittlungen, zu Operationen schützen und damit auch uns selbst. Nicht jeder versucht nämlich herauszufinden, wo auf der Welt ein Ausschnitt von Google Street View lokalisiert ist, sondern es gibt natürlich auch Leute, die in sensibleren Bereichen ermitteln, sei es jetzt Terrorismus, organisierte Kriminalität, Kinderpornografie und sonstiges. Und da hat man es dann vielleicht auch mit Leuten zu tun, die ganz genau wissen, was sie da anstellen und sich entsprechend auch schützen oder Informationen zu sich verbergen und aber auch Gegenmaßnahmen treffen, wenn sie den Verdacht haben, dass gerade ihnen jemand auf die Schliche kommt. Und deswegen ist dieses Thema eben auch relevant und ganz, ganz grundsätzliche Standards, die eigentlich jeder beherzigen sollte, der sich im Internet bewegt, die müssen auf alle Fälle sitzen. Und darüber hinaus dann eben je nach Bedrohungsniveau nochmal zusätzliche Maßnahmen.
Wo du sagst, ganz grundsätzliche Standards, ich würde sagen, große Teile dessen, was du da vorstellst, würde ich unter Medienkompetenz zusammenfassen, also das, was ich als Informatiker und Nerd darunter verstehe, dass man im Zweifel nachvollziehen kann, wo kommt diese Quelle her, wie ist diese Quelle zustande gekommen und dann nicht nur, also du sagst ja, das Verifizieren von Informationen steht schon im Untertitel deines Buchs, ist ein Thema und ich würde sagen, das ist ja die Frage des aktuellen Zeitalters. Wenn Leute mich fragen, wie bekommt man Medienkompetenz in die Schüler, dann ist das sehr nah an dem, wie du vorstellst, das ist eine Reverse-Image-Suche, so kann man mit Google ein Ergebnis finden, das wortgleich ist zu dem, was ich suchen möchte und nicht nur etwas, das Google mir dafür vorschlägt und so weiter. Also große Teile deines Buchs, vor allem bei der Methodik, sind ja Medienkompetenz. Und da ist vielleicht die spannende Frage, wo beginnt es dann von der Medienkompetenz weg zu speziell für OSINT-Anwendungen, für Operatives, für Recherchen, für Ermittlungen relevant zu werden?
Oh, das ist eine sehr gute Frage,
danke,
die ich mir so auch noch gar nicht gestellt habe. Also ich zum einen teile ich auf alle Fälle deine Meinung und Medienkompetenz ist heutzutage noch wichtiger als früher und wird, glaube ich, auch immer wichtiger. Von daher freue ich mich natürlich, wenn das Buch vielleicht auch eine neue Zielgruppe damit ansprechen kann. Ja, wo hört Medienkompetenz auf und wo fangen Ermittlungen an? Ich glaube, da kann man gar nicht so einen klaren Cut ziehen, weil Ermittlungen, zumindest wenn man sie sauber macht, müssen ja sowieso immer in beide Richtungen recherchieren. Also einmal belastend, entlastend, wenn wir jetzt im Bereich der Strafverfolgung sind. Und dann muss man sich ja an jeder Stelle fragen, was, wenn diese Information gefälscht ist, was, wenn diese Information manipuliert ist. Das heißt, Medienkompetenz und Verifikation ist in jedem Schritt mit eingebettet. Deswegen kann ich da gar nicht so eine klare Grenze ziehen, dass ich sage, okay, hier hört Medienkompetenz auf. Im Bereich OPSEC, also wenn ich mich schütze, auch da gibt es natürlich große Überschneidungen und Überlappungen mit dem, was jeder beherzigen sollte, wie ich eben ja auch gesagt habe oder angedeutet habe. Das sind für mich eigentlich Standards, dass ich sichere Passwörter habe, dass ich ein System habe, was up-to-date ist. Das sollte meiner Meinung nach jeder beherzigen, um sich eben keiner Gefahr auszusetzen. Wenn es jetzt aber sensiblere Bereiche sind und man anfängt, wirklich eine virtuelle Maschine aufzusetzen, Rechercheidentitäten zu erstellen, dann verlassen wir, glaube ich, den Bereich, der für den Otto-Normalverbraucher dann relevant ist und auch sinnvoll ist.
Ich würde für mich persönlich da die Grenze ziehen zwischen dem Abwägen von Risiken und dass ich im Alltag vor allem den Leuten mit Medienkompetenz mitgeben möchte, dass sie wissen, welche Risiken sie eingehen. Das wäre so mein Anspruch an eine informierte digitale Gesellschaft. Also, dass wir jetzt miteinander reden und ich nicht mit einem Handtuch über dem Kopf an meinem Laptop sitze und die Mikrofone alle physisch getrennt sind, so wie Edward Snowden, wenn er Dinge in seinen Computer eintippt, weil er davon ausgehen muss, dass seine Maschine überwacht wird. Das bedeutet ja auch, dass ich verstehe, dass das Risiko bei mir, dass mein Computer explizit gerade abgehört wird, relativ gering ist. Und ich glaube, so dieses Bewusstsein zu schaffen für, es geht immer noch abgeschlossener, es geht immer noch abgeschotteter, es geht immer noch sicherer, aber die Convenience, die man dafür einbüßt, ist irgendwann dann auch irrational. Und also da würde ich sagen, das ist so der Grad zu Medienkompetenz verstehen, was in meinem Alltag kann gegen mich verwendet werden, was wird gegen mich verwendet und warum ist es okay, dass ich private Daten auf meinem Laptop habe, aber nicht okay, dass ich private Daten auf Social Media teile. Ich denke, irgendwo in dieser Güterabwägung findet für mich Medienkompetenz statt. Und bei OSINT würde ich aus dem Bauch heraus sagen, das ist ab dem Moment, wo man das Ganze operationalisiert, also wir werden ja gleich noch über den Intelligence Cycle reden, aber ab dem Moment, wo ich nicht auf gut Glück mal losschlawenzle und mich im Internet umschaue, sondern ab dem Moment, wo ich mit einem klaren Ziel und vor allem der Aufbereitung des Ganzen dran gehe, da würde ich sagen, beginnt für mich OSINT. Würdest du das so ungefähr teilen?
Ja, das macht durchaus Sinn. Kleiner Fun-Fact, weil du eben gesagt hast, nicht mit dem Handtuch vorm Mikrofon sitzen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber teilweise wird das unter Podcastern als Geheimtipp gehandelt, dass man eben mit einer Decke überm Kopf ins Mikrofon spricht, damit man besseren Sound hat.
Ja, aber ich kenne auch Leute, die ganze Hip-Hop-Alben so eingerappt haben, damit es nicht so hallig klingt.
Im Kleiderschrank, ne? Genau.
Ja. Aber auch das, also viele Geräte bieten ja mittlerweile so Sachen wie einen Lockdown-Modus an. Und wenn man sich anschaut, wie Leute auf hoher Sicherheitsstufe ihre Geräte eingerichtet bekommen, gibt ein Bit, wo Obama bei so einer Late-Night-Show war und der sagt, er hat jetzt endlich ein iPhone bekommen, aber er darf damit keine Fotos machen, er kann das Web nicht browsen, er kann nur von vorgespeicherten Kontakten angerufen werden. Also alle Funktionen, für die man ein iPhone haben wollte, sind aus Sicherheitsgründen ausgestellt. Und jetzt verstehe ich, dass man, wenn man der Präsident der USA ist, da limitierte Zugriffe hat, damit man nicht aus Versehen wichtige Informationen verteilt. Aber unser eins geht ja eben ein, zu sagen, ich bin nicht so eine Hochrisikoperson, deswegen gehe ich damit entsprechend spannter um.
Genau, du hast das ja eben als Güterabwägung bezeichnet und das trifft es ganz gut. Und ich teile auch deine Meinung. Ich sage immer, Benutzerkomfort und Sicherheit sind, sie stehen sich quasi gegenüber. Und man muss dann eben schauen, dass die Balance für einen passt, weil ein hundertprozentiges sicheres System gibt es ohnehin nicht. Aber ein Hochsicherheitssystem ist vom Benutzerkomfort einfach nicht mehr schön. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass wenn Benutzerkomfort und oder die Erfahrung zeigt, wenn zu viele Sicherheitskontrollen implementiert werden, dass dann die Nutzer anfangen, diese zu umgehen und einen Shortcut zu finden und dann eben ein sehr einfaches Passwort verwenden, weil sie das Passwort immer wieder eintippen müssen. Oder ganz klassisches Beispiel, man hat irgendwann ja angefangen und gesagt, okay, alle 90 Tage muss man ein neues Passwort vergeben und den meisten Leuten war das dann ein Kraus und dann haben sie eben gesagt, okay, Passwort 1, Passwort 2, Passwort 3 und haben das durchiteriert, was natürlich fatal ist für die Sicherheit, weil sobald ich dann ein Passwort kenne, kann ich die anderen ableiten.
Ja, das genau. Also ich kenne genau das aus der praktischen Anwendung, dass wenn man behördlich sagt, wir geben hier alle 3 Monate ein neues Passwort, dann konntest du davon ausgehen, dass das Passwort, das die letzten 3 Male war, Büro, Schneidereit Sommer, Büro, Schneidereit Herbst, Büro, Schneidereit Winter, was wird wohl das Passwort gewesen sein, als es das nächste Mal aktualisiert wurde? Und genau so etwas, wir hatten ja jetzt gerade aktuell den Fall mit der Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die bei Signal ihren PIN von der Passwortanfrage rausgegeben hat und sie hat verteidigend gesagt, ja, aber ich werde das so oft gefragt, ich habe das so oft eingegeben, wenn es angefordert war, dass ihr nicht aufgefallen ist, dass dieses eine Mal eben ein Angreifer war und sowas passiert halt. Also wenn wir die Nachfragen zu hochschrauben, dann sind die Leute davon genervt, werden fahrlässig und begehen solche Fehler. Du listest in einem Buch verschiedene Bereiche auf, in denen OSINT praktische Anwendung findet. Den Journalismus, Unternehmen, also die Wirtschaft und die Wissenschaft. Im journalistischen Kontext habe ich es öfter erlebt und sowohl, dass ich angefragt wurde, ob ich Journalisten helfen kann, als auch, dass ich Journalisten zugeschaut habe und gedacht habe, das hättet ihr einfacher haben können. Also so Sachen wie, ganz konkret wurde ich gefragt, ist das Video aktuell und von wo ist das? Und auf dem Video sah man anzügliche Szenen auf einer Karnevalsparade in Spanien. Und keiner wusste, wo das war. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe aus den Dingen, die in dem Video zu sehen waren, da war ein Zahnarzt, da war eine Ampel mit einem Straßenübergang, da war eine Fußgängerzone, da war ein Café, angefangen, diese Informationen zu einem Layer zu basteln, mit dem ich dann in OpenStreetMap rausfinden konnte, okay, es gibt 8 Orte in Spanien, auf die das zutrifft, dass da von dieser Zahnarztpraxiskette eine Filiale ist und direkt daneben eine Ampel. Dann gucken wir doch mal, welche von denen sehen in echt so aus wie in dem Video. Innerhalb von vielleicht 2 Stunden rausgefunden, wo genau dieser Clip aufgenommen wurde. Und dann konnte man mit lokalen Medien verifizieren, jo, das ist da vor wenigen Stunden passiert, gibt auch schon die ersten Leute, die sich beschweren, und man konnte verifizieren, nicht nur im Internet geht ein Clip rum, sondern in der Ortschaft in Spanien ist Folgendes passiert. Das ist sowas, wo ich sagen würde, das fällt unter OSINT, also mit öffentlichen Daten und den entsprechenden Tools. Es war jetzt Advanced Geoguesser, um ehrlich zu sein, aber es war im weitesten Sinne das, was der OSINT-Journalismus macht. Das, glaube ich, können sich viele Leute auch noch vorstellen, dass Journalisten ihre Quellen entsprechend verifizieren oder Netzwerke aufdecken, indem sie schauen, wer ist denn mit wem öffentlich irgendwo vernetzt. Aber für die anderen Bereiche, für Wissenschaft und für Unternehmen und Industrie, da ist es ja vielleicht etwas komplizierter. Kannst du da Beispiele nennen?
Ja, also der Wirtschaftssektor, der holt da sehr stark auf. Da muss man natürlich auch sehen, Unternehmen, gerade große Unternehmen, die haben schon fast, will jetzt nicht sagen staatliche Strukturen, aber schon vieles, was auch eine Behörde abbildet. Also im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, da fängt es an, ein Medienscreening, was wird über das Unternehmen gesagt? Im Bereich der Entwicklung, Konkurrenzanalyse, also wer sind denn meine Konkurrenten, was machen die? Haben die irgendwelche Patente angemeldet? Stellenausschreibungen, was für Kompetenzen suchen die? Daraus kann ich ableiten, okay, was haben die vielleicht vor? Was wollen die bauen? Preisgestaltung, Prospekte, all das sind öffentliche Quellen, die ich aber für mein Unternehmen nutzen kann, um zu bewerten, okay, in welche Nische entwickelt sich mein Konkurrent? Was sind deren Werte? Wo hebe ich mich vielleicht auch von der Konkurrenz ab? Wie ist die Preisgestaltung? Mit welchen Dienstleistern arbeiten die zusammen? Also die ganze Supply Chain kann ich mir anschauen. Dann aber auch, wenn ich mit einem Unternehmen Geschäfte machen möchte, nicht nur in Social Media wird viel gefaked, auch im Unternehmenskontext wird natürlich versucht, sich besser darzustellen, als man vielleicht ist. Das läuft dann so unter dem Bereich Due Diligence, dass ich eben schaue, wer sind denn meine Geschäftspartner? Zum einen ist das vielleicht ein Unternehmen, das sanktioniert ist, also wo ich dann sogar Probleme bekomme, wenn ich mit dem zusammenarbeite, weil ich gegen Sanktionen verstoße. Oder ist das ein Unternehmen, die mir zwar Lieferungen, Leistungen versprechen, die aber gar nicht einhalten können, weil hinter der Fassade existiert gar kein Geschäftsbetrieb. Das sind alles Themen, die kann man mittels OSINT-Quellen sehr gut aufklären, weil man eben schauen kann, okay, wie viele Mitarbeiter finde ich denn über Social Media, also LinkedIn, Xing und Co. Teilweise könnte man sogar so weit gehen, wenn ich ein produzierendes Gewerbe habe und die haben Fabriken, dann kann ich über Satellitenbilder natürlich schauen, okay, gibt es denn überhaupt Bewegungen von LKWs an diesem Produktionsstandort oder tut sich da nichts? Ich könnte sogar noch tiefer reingehen und Wärmesignaturen über Satelliten erheben und schauen, okay, ist da Betrieb, weil dann würde ja, sehe ich ja, dass diese Fabrikhalle eine gewisse Wärme abstrahlt. Oder ist da alles kalt, es bewegt sich nichts, also produzieren die wahrscheinlich auch gerade gar nicht oder haben vielleicht noch nie produziert. All das sind so Themen, mit denen man sich da auseinandersetzen kann. Dann IT-Security ist klar, da haben wir auf alle Fälle auch Themen, die sich über OSINT abbilden lassen. Wer hat oder welches Unternehmen wurde gehackt, welche Ransomware-Gruppe hat gerade Daten veröffentlicht, dann Leak-Daten, Breach-Daten kann ich mir natürlich anschauen. im Bereich Corporate Security auch ein wichtiges Feld, wo man eben schauen kann, was passiert gerade in der Welt, Geopolitik, auch das ein Thema, was von öffentlichen Quellen, Nachrichten lebt und diese eben bewertet und in den eigenen Kontext setzt.
Da listest du in deinem Buch ja auch einiges an Beispielen von, sind die Raketen, die dieser feindliche Staat aufgebaut hat, echte Raketen oder Attrappen, wo ich auch daran erinnert wurde, dass ich zu genau so etwas mal gelesen hatte, wie Israel die Raketen aus dem Libanon bewertet hat und dann zu der Erkenntnis kam, die haben jetzt innerhalb von wenigen Wochen da zwar viele Raketen aufgestellt, aber ein paar Wochen später kamen dann nach und nach die LKWs, um die Raketen durchzutauschen. Also waren das, was sie da aufgestellt haben, wohl erstmal Attrappen und man kann davon ausgehen, dass jetzt nach und nach da scharfe Munition hinkommt. Und sowas ist halt mittlerweile, wenn es unter freiem Himmel passiert, kann man draufschauen und kann das nachvollziehen. Und das sind Daten, die nicht mehr nur einem Geheimdienst oder einem Militär zur Verfügung stehen, sondern die man auch privatwirtschaftlich gegen überraschend wenig Geld kaufen kann.
Ja, tatsächlich ganz spannend. Wobei gerade dieser Satellitenbildmarkt ist noch sehr, einmal einerseits unbekannt für viele und andererseits aber auch sehr volatil. Also gerade jetzt in dem Konflikt Middle East haben wir gesehen, dass dann auch ganz schnell diese ganzen kommerziellen Anbieter Auflagen bekommen, dass sie zum Beispiel diese Daten sehr zeitverzögert nur rausgeben dürfen oder gar nicht mehr. Und darunter haben dann viele Journalisten stark gelitten, weil die eben keine Satellitenbilder mehr zur Auswertung zur Verifikation hatten. Also man sieht auch, wie schnell solche Quellen dann versiegen können.
Ich würde sagen, ein prominenter Fall in Deutschland zum Thema OSINT, das war der Hacker, finde ich, ist der falsche Begriff. Also das war der Störenfried, der sich unter dem Namen Orbit rumgetrieben hat.
Und oh ja.
Der ein großes Dokument veröffentlicht hat mit so Sachen, das ist Politiker XY, das ist seine Handynummer, das ist seine E-Mail-Adresse. Ne? Genau, und das waren Dinge, die über OSINT-Methoden erschlossen wurden. Also gar nicht mal über perfides Super-Mega-Geheimwissen, sondern über, also natürlich, da waren auch Phishing-Angriffe bei, dass Büroleute angeschrieben hat, Büroleiter, und gesagt hat, hier, die und die Handynummer, ist die noch aktuell? Ich muss Herrn Schneidereit morgen anrufen. Und dann kam die Antwort, oh, gut, dass Sie das sagen. Nein, die aktuelle Handynummer ist diese. Und dann hatte er die Handynummer. Und dass er da die Gutgläubigkeit der Leute auch ausgenutzt hat. Aber im Wesentlichen hat er öffentlich verfügbare Informationen zusammengetragen und die deutsche Presse hat rotiert und geschrieben, da hat jemand sicherheitskritische Informationen aus dem Parlament gehackt. Und nee, die Antwort ist, da hat jemand einfach mal intensiv nachgeschaut und die Sachen zusammengetragen. Und ich glaube, das ist so der prominenteste Angriff aus dem OSINT-Bereich, den man in Deutschland kennt. Denn man darf das nicht unterschätzen. Nur weil die Daten offen sind, heißt es ja nicht, dass es nicht auch ein riesiges Schadpotenzial gibt, wenn man sie zusammenführt.
Absolut. Und das ist, glaube ich, auch was, warum OSINT so oft unterschätzt wurde. Auch im nachrichtendienstlichen Bereich war OSINT, wurde lange stiefmütterlich behandelt. Das war so ein bisschen Radio hören, Fernseh schauen und Zeitungen lesen. Mittlerweile hat man aber auch erkannt, dass das ein sehr wertvolle Möglichkeit ist, an Informationen zu gelangen. Man merkt darüber auf alle Fälle, welchen Stellenwert OSINT auch erlangt hat. Wenn zum Beispiel Journalisten große Klimaschäden aufdecken können oder Kriegsverbrechen aufdecken können oder auch das Beispiel von dem Internationalen Strafgerichtshof, der sehr viel seiner Ermittlungen jetzt gegen Putin auf öffentliche Quellen auch gestützt hat. Und gerade jüngst hat Europol viele Kinder, die aus der Ukraine verschleppt wurden, mittels OSINT, also biometrischen Suchen, dann wiederfinden können. Und da sieht man einfach, wie mächtig diese Möglichkeit ist. Sie ist sehr vielfältig. Man muss manchmal auch einfach auf die Idee kommen, an der richtigen Stelle zu schauen. Dafür vielleicht ein kleines Beispiel. Ich glaube, das habe ich auch im Buch mit aufgenommen, vom THW, das Virtual Operations Support Team, was so eine digitale Einheit ist, die genau OSINT eben für den Katastrophenschutz auch nutzen. Und da war mal die Fragestellung nach einem Hochwasser, wie denn das Schadensausmaß ist. Also oftmals geht es dann einfach im ersten Moment darum zu verstehen, wie groß ist diese Katastrophe? Also wo wird Hilfe benötigt, damit man die Hilfe eben auch an den richtigen Ort bringt? Und dann war eben die Frage, wo ist noch Strom verfügbar, wo ist noch Internet verfügbar? Und dann ist einer der Helfer auf die Idee gekommen, das war so die Zeit, als die ersten Ladestationen aufgestellt wurden für E-Fahrzeuge, auf die Idee gekommen, die funken doch ihren Status ins Netz. Und dann haben wir einfach recherchiert, okay, welche Ladesäulen können wir denn überhaupt finden und was für einen Status finden, funken die gerade ins Netz. Und daraus konnte man dann natürlich relativ gut sagen, okay, wenn die erreichbar ist und sagt, hier kannst du laden, dann kann man erstmal davon ausgehen, dass in der Region noch Strom und Internet verfügbar ist.
Und mit sowas kann man dann recht praktisch sagen, wir können das Gebiet auf die und die Straßenzüge, Viertel, was auch immer, eingrenzen. Und
genau, man kann es dann eingrenzen, das ist dann Lagekartierung. Ne? Viel, also Intelligence bedeutet ja auch, am Ende hat man ein Produkt, ein Intelligence-Produkt. Und in so einem Katastrophenfall kann das dann eben eine Lagekarte sein, die interaktiv visualisiert, wo findet gerade was statt, wo sind welche Gefahren, wo passiert was. Und das kann sich natürlich auch zu einem großen Teil aus OSINT Daten dann speisen. Anderer Part, der dann leider auch immer wichtiger wird, ist tatsächlich die Verifikation von Behauptungen, weil über Social Media werden, man mag es kaum glauben, aber auch in solchen Katastrophenfällen immer Falschbehauptungen verbreitet, altes Material verwendet, KI-Material verwendet. Und da muss man natürlich zum einen schauen, ist das aktuelles Material? Stammt das Material tatsächlich aus der Region? Und handelt es sich um echte Aufnahmen oder ist das KI generiert? In England gab es kürzlich ein Beispiel, da wurde über Social Media ein Foto geteilt von einer Eisenbahnbrücke, die eingestürzt war oder beschädigt war. Und daraufhin wurde tatsächlich der Zugverkehr temporär eingestellt, bis man festgestellt hatte, das Bild wurde nur mittels KI abgewandelt. Also da hat ein Nutzer ein Foto gemacht, hat das in die KI geladen und hat gesagt, lass mal so aussehen, dass diese Brücke hier beschädigt ist. Also man sieht, solche Falschbehauptungen können reale Konsequenzen haben.
Und wir sind ja mittlerweile an dem Punkt, wo das Generieren solcher Falschbehauptungen extrem einfach ist. Also im harmlosen Fall von, ich kann heute leider wirklich nicht zur Vorstandssitzung des Kaninchenzüchtervereins kommen, denn guck mal hier, mein Fahrrad hat einen Platten, mache ich ein Foto von meinem Fahrrad mit normalen Reifen, sage, hey, ChatGPT, wie sähe es denn aus, wenn das einen Platten hätte? Foto fertig, Foto für die meisten Leute akzeptabel genug, Kontext passt irgendwie, okay, dann kommt der heute halt nicht. Aber das skaliert zu, wie du es gerade sagst, die Brücke oder wir erinnern uns, Weapons of Mass Destruction, wo die USA mit angeblichen Beweisen für mobile Chemiefabriken die Welt in einen Krieg mitgenommen haben. Und also der Irakkrieg. Und das sind so Sachen, ja, das Verifizieren von Informationen wird immer wichtiger. Das Erstellen von falschen Informationen wird zeitgleich immer einfacher. Also man braucht heute kein Medienteam eines US-Geheimdienstes mehr, sondern man kann sich das in Sekunden generieren lassen. Um vielleicht nochmal auf einen Punkt zu kommen, den du vorhin aufgemacht hast mit den ukrainischen Kindern, die durch OSINT-Methoden gefunden werden. Das ist ja jetzt in dem Fall ein Ermittlungserfolg. Aber die gleichen Methoden können ja auch benutzt werden für Stalking.
Ja.
Du machst den ethischen Unterschied in deinem Buch auf, aber lass uns darüber vielleicht nochmal kurz reden. Im Detail können die Leute das dann in dem Werk nachlesen. Aber das ist ja schon etwas, was einen beschäftigt, dass die Anleitung, die du hier gibst, um Dinge zu finden, um Dinge zu verifizieren, um Gutes in die Welt zu bringen, die können genauso gut auch gegen dich verwendet werden für Stalking, für Beschattung von Leuten, die eigentlich gar nicht beschattet werden sollten, für das Unterjubeln von falschen Informationen, falsche, in Anführungszeichen, Beweise. Also lass uns da mal in den ganzen Themenkomplex reingehen. Wo ist der Unterschied zwischen OSINT und Stalking?
Für mich ist der Unterschied auf alle Fälle in der Motivation und der ethischen Komponente. Und natürlich ist das eine Frage, die immer wieder aufkommt. Der Punkt, den ich aber sehe und warum ich mich auch dazu entschlossen habe, dieses Wissen zu vermitteln in Kursen oder jetzt auch in Form von diesem Buch, ist für mich ähnlich wie bei anderen Themen, die quasi Dual-Use-Themen, wie Social Engineering. Also ja, wir könnten uns totschweigen über Social Engineering und sagen, wir vermitteln das nicht. Aber meiner Meinung nach ist der positive Nutzen definitiv größer, dass wir Leute aufklären, dass wir zeigen, was sind die Möglichkeiten, um überhaupt informiert dann Entscheidungen zu treffen. Und hier kommt ja nochmal hinzu, diese Techniken können sowohl für positive Zwecke, für noble Zwecke eingesetzt werden, Ermittlungen, Strafverfolgung im Unternehmenskontext von Journalisten, die Sachen aufdecken, wissenschaftlich, also die positiven Use Cases gibt es und gibt es in ganz vielen Bereichen. Und die Leute, die das missbrauchen, die würden das auch ohne das Buch machen. Die tauschen sich nämlich in Foren aus und die ziehen keine ethische Grenze bei dem, was noch OSINT ist, sondern du hast das Beispiel mit Orbit angeführt und ja, der hat viel OSINT genutzt oder öffentliche Informationen zusammengetragen, aber du hast genauso beschrieben, er hat eben auch dann E-Mails an das Vorzimmer geschickt und dann im Prinzip Social Engineering Phishing-Kampagnen durchgeführt, was meiner Meinung nach kein OSINT mehr ist. Ja, das könnte jeder machen, aber es ist nicht mehr öffentlich zugänglich. Da sieht man dann auch, für solche Menschen gibt es da keine Grenze. Und deswegen bin ich definitiv der Überzeugung, dass dieses Wissen nicht versperrt sein sollte. Natürlich gibt es da auch Leute, die anderer Meinung sind und die sowas lieber nur in geschlossenen Kursen haben möchten. Aber meine Erfahrung zeigt, die meisten Leute wollen es für gute Zwecke einsetzen. Und natürlich kann man nicht sich in jeden Mensch hineinversetzen. Aber sagen wir mal, ich schule 100 Leute und 99 davon wollen das für positive Zwecke einsetzen und einer will es missbrauchen. Dann ist für mich die Rechnung trotzdem noch eine positive.
Ich rede in meinen Vorträgen und Podcasts auch viel über Hackerangriffe und wie die funktioniert haben. Und jetzt könnte man da auch den Vorwurf machen, ja, jetzt bringe ich Leuten Methoden bei, die ich für besonders raffiniert gehalten habe. Und auf der anderen Seite, ich möchte sie ja eben in der Masse schulen, auf so etwas nicht reinzufallen. Also eins meiner Highlights ist, um hier mal kurz über den Bereich des QR-Code-Phishings zu reden, da haben Leute falsche QR-Codes an Ladesäulen angeklebt. Und wenn man die gescannt hat, wurde man erstmal auf die Seite der Betrüger weitergeleitet. Dort wurde ein Kleinstbetrag abgebucht, aber da die ja nichts mit der Ladesäule zu tun hatten, hat die Ladesäule natürlich nicht entriegelt. Wenn man dann nochmal den QR-Code gescannt hat, hat das Cookie im Browser erkannt, oh, du warst ja schon mal hier, ich leite dich jetzt zur Seite des Herstellers weiter, wo man dann regulär die Säule entsperrt. Und das führt dazu, dass die Leute an der Ladesäule gedacht haben, ja, irgendein technischer Fehler für die 2,50, die da abgebucht wurden, da mache ich jetzt nicht ein Support-Ticket auf. Und in der Masse ist dann echt viel Geld bei Leuten gelandet, die sich einfach mal dahingestellt haben und gesagt haben, also bevor du hier die Ladesäule freischalten kannst, musst du beim Betrüger einmal Geld einwerfen. Und sowas fällt dann echt spät auf. Aber andererseits wundern sich Leute darüber nicht genug. Und wenn man ihnen sagt, das ist aber ein echter Angriffsfall, dann sind sie vielleicht das nächste Mal skeptisch. Warum klebt denn da ein Sticker über dem Sticker oder warum hat denn die Ladesäule gar nicht entriegelt? Das sollte doch eigentlich immer funktionieren. Und solche Angriffe zu kennen, macht am Ende des Tages die Welt zu einem sichereren Ort, auch wenn es bestimmt jemanden gibt, der, wenn ich davon erzähle, sich denkt, ja, das Geld hätte ja auch ich über den Betrug gewinnen können.
Ja.
Und generell Phishing, da gibt es so viele schöne Beispiele. Eins meiner Lieblingsprodukte gegen Social Engineering, das ist ein kleines Tischchen und der Davian Allman, den kennst du bestimmt, ist auch ein großer im Bereich Physical Penetration Testing, also wie man in Gebäude reinkommt. Und er sagt, sein Standard ist, er hat ein Lanyard umhängen mit einem Namensschildchen, das ungefähr so aussieht wie das, womit die anderen Leute rein und rauslaufen. Das kann er sich in seinem Minivan drucken. Und dann geht er mit zwei Bechern Kaffee in der Hand auf die Tür zu und nickt einem Kollegen zu, dass er ja gerade die Hände voll hat, ob der ihm eben die Tür aufhalten kann. Und nützlicherweise, wenn er Leuten das demonstriert, wie er so in die Gebäude einbrechen kann, verkauft er als Produkt ein kleines Tischchen, das du neben dem Batch-Scanner am Eingang montierst, damit alle Leute immer eine Hand frei haben können, indem sie kurz ihren Kaffee auf dieses kleine Tischchen abstellt, damit sich alle wirklich selbst ein- und ausloggen. Und das sind solche Kleinigkeiten, über die denkt man ja im Alltag gar nicht nach. Da steht jemand mit zwei Bechern, der sieht aus, als würde er ins Gebäude gehören. Ja, dann halte ich halt die Tür auf, weil ich freundlich sein möchte. Und genau sowas nutzen Angreifer dann aus. Und ja, also jetzt könnte man natürlich sagen, Devian macht Workshops, wie kann man besser einbrechen? Aber am Ende des Tages macht er vor allem Workshops, wie mache ich mein Gebäude sicher?
Ja. Ja.
Kommen wir mal zu dem OSINT-Teil, der mir völlig neu war, wo ich das Gefühl hatte, intuitiv mache ich das schon ähnlich, aber ich habe es nie so formuliert gesehen. Der Intelligence Cycle. Ein Mechanismus, mit dem man Informationen gewinnt, aufbereitet, auswertet und dann auf ihn weiterarbeitet. Also Cycle impliziert ja auch, das ist ein Kreislauf, da gibt es kein direktes Ende und trotzdem fallen da die ganze Zeit Erkenntnisse über neue Informationen, neue Ermittlungsansätze, Sackgassen und so weiter raus. Wie ist der aufgebaut? Woraus besteht er?
Ja, der Intelligence Cycle besteht aus mehreren Phasen und je nachdem, welche Variante man des Intelligence Cycles kennt oder lernt, vertritt, hat er unterschiedlich viele Phasen. Ich habe jetzt den gewählt mit eben 6 Phasen. Fängt an mit der Planungsphase, dann die Sammlungsphase, Verarbeitung, Analyse, Verbreitung und dann Feedback. Und dann geht's eben wieder in die Planungsphase. Und ich weiß, oder sehr häufig kommen Leute auf mich zu und sagen, Samuel, ich mache schon ein bisschen OSINT, aber ich würde gern strukturierter recherchieren, strukturierter ermitteln. Und genau dafür ist der Intelligence Cycle ein super Hilfsmittel, weil er eben eine Struktur, einen roten Faden gibt und einem auch hilft, eine Ermittlung, eine Recherche strukturiert anzugehen. Weil den Fehler, den gerade Anfänger machen, ist, die laufen einfach los und versuchen alles an Informationen im Internet zusammenzutragen und dann haben sie hinterher 200 Tabs offen, 50 PDFs runtergeladen und wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist und vor allem wissen sie auch nicht, wie sie zu den Informationen gekommen sind und können die dann auch nicht mehr in Kontext setzen. Und für mich macht die gerade die Planungsphase einen sehr großen Unterschied, weil also für mich ist die Planungsphase sowieso eine sehr große Phase, die man sehr weit fassen kann. Es fängt für mich nämlich schon damit an, wie bereite ich mich auf eine Recherche vor? Also habe ich überhaupt die Kenntnisse? Habe ich die Ausbildung? Habe ich die Ausstattung? Habe ich das Personal, wenn ich jetzt im Kontext einer Organisation denke? Habe ich ausreichendes Personal zur richtigen Zeit? Natürlich ist es schön, wenn ich eine OSINT-Koryphäe eingestellt habe, aber wenn ich die im Fall der Fälle nicht greifbar habe, weil Urlaub, krank oder sonst irgendwas ansteht, dann habe ich natürlich auch wieder ein Problem. Das heißt, auch das fällt für mich unter die Planungsphase. Für die konkrete Recherche geht es dann für mich vor allem darum, was ist Zweck der Recherche. Also man hat ja eine Frage, die man beantworten möchte. Gerade wenn man irgendwie als Dienstleister OSINT-Recherchen durchführt oder als ja in Behörden dann als als Abteilung, die eben für andere Kommissariate zum Beispiel Recherchen im Internet durchführt, dann ist häufig der Auftrag, mach mal OSINT zu der Person. Find mal alles. Und das ist natürlich ein denkbar schlechter Auftrag, weil zum einen OSINT ist ja immer eine Momentaufnahme und es entwickelt sich ja auch weiter. Also heute finde ich andere Ergebnisse als morgen, weil die Person lebt weiter. Gerade wenn die auf Social Media viel aktiv ist, dann gibt es ja eigentlich kein Ende. Dann fange ich an, die unendliche Geschichte zu schreiben. Das heißt, ich muss wissen, was will ich denn überhaupt beantworten? Was ist die konkrete Frage? Und umso konkreter ich meine Recherchefrage oder Recherchenfragen formulieren kann, umso besser und gezielter kann ich dann auch recherchieren. Also eine gute Recherchefrage wäre zum Beispiel, kennen sich A und B? Und dann kann ich nämlich schauen, finde ich irgendwo einen gemeinsamen Nenner? Waren die gemeinsam in der Schule? Sind die im gleichen Verein? Waren die zur gleichen Zeit am gleichen Ort? Finde ich da irgendeine Verbindung? Gibt es Unternehmen, wo es eine Partnerschaft gibt? All das kann ich dann recherchieren. Alles zu einer Person, da weiß ich nicht, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören.
Ja, vor allem ist alles zu der Person wirklich für die Ermittlung relevant? Also natürlich wird es Ziele geben, wenn Südkorea versucht zu verstehen, was Nordkorea als nächstes macht, dann interessiert sie alles zu Kim Jong-un, von der Schuhgröße bis zu den Lieblingsdesserts, die er gerne isst. Aber wenn die Frage ist, wir suchen jemanden, der Kontakt zu der Person hat, zu der wir ermitteln, dann muss ich nicht wissen, welche Schuhgröße der hat. Also vermutlich nicht.
Es gibt bestimmt auch Fälle, in denen das eine Relevanz hat. Ich habe früher in meinem Podcast auch mal gesagt, in den allermeisten Fällen wird die Spotify-Playlist nicht relevant sein. Und dann hat sich tatsächlich ein Hörer mal bei mir gemeldet und gesagt, ja, grundsätzlich hast du recht, aber...
I beg to differ.
In meinem konkreten Fall war die Spotify-Playlist relevant und hat dann auch erklärt, warum. War ganz spannend.
Ja, kann man sich ja ganz konkret vorstellen. Lehrer reicht ein, er ist krankheitsbedingt die Woche nicht da und in der Woche sehen dann Leute, die mit ihm auf Spotify verbunden sind, dass er die ganze Zeit Malle ist nur einmal im Jahr rauf und runter spielt und er kommt sonnengebräunt wieder. Verdächtig.
Ja, das klingt, als hättest du da ein...
Beispiel fiktional. Mallorca gibt es nämlich gar nicht. Naja, aber also das sind ja so Sachen, über die denken wir im ersten Moment nicht nach, wenn Spotify fragt, möchtest du dich mit deinen Freunden verbinden, um zu hören, was die hören oder zu sehen, wenn die etwas hören. Und dann ist das ein Komfort-Feature, das macht die Plattform irgendwie sozialer, das ist nett, weil Musik zusammen entdecken und Musik zusammen zu teilen macht ja auch Spaß und auf einmal fällt Leuten dann genau so etwas auf die Füße.
Ja, und dann sind wir wieder bei dem Thema OPSEC und Medienkompetenz, weil ganz oft wissen wir gar nicht, wie viel Informationen wir teilen. Wir haben zwar irgendwann mal zugestimmt und Daten in unserem Profil hinterlegt, aber das vergessen wir, das verdrängen wir. Und gerade auch Metadaten können verräterisch sein oder die ganzen Informationen, die in einem Bild stecken. Also gerade gestern wieder ein Doku gesehen, wo, ich will jetzt gar nicht auf den genauen Inhalt eingehen, aber es war quasi eine Mutter, die war anonymisiert. Aber das Ganze wurde in ihrem Haus gefilmt, man hatte Blick nach draußen, man hatte Blick aufs Haus, also dann kann man sich das mit dem Anonymisieren nämlich auch sparen, weil dann ist das vielleicht eine halbe Stunde Arbeit und ich weiß, wo die Person wohnt, wahrscheinlich auch, wie sie heißt und kenne das gesamte Umfeld. Das finde ich dann immer schade, wenn gerade in Bereichen, in denen eigentlich dieses Wissen da sein sollte, also im Journalismus, diese Fehler gemacht werden, weil jemanden in einem Film darzustellen, wo die Person wohnt, aber dann verpixelt oder anonymisiert das darzustellen, das beißt sich dann.
Ja, das ist etwas, wo ich mir oft denke, dass Quellenschutz vor allem bei so mit hoher Geschwindigkeit produzierten Formaten, also die öffentlich-rechtlichen Jugendformate auf YouTube, bei allem rund um Funk, da habe ich schon sehr oft gedacht, ihr habt euch jetzt hier junge Leute rausgesucht, die gut mit der jungen Generation connecten können, weil die gleiche Sprache sprechen, im gleichen Stil kappen und so weiter. Hm. Die sind aber noch keine so erfahrenen Journalisten. Und dann schaue ich oft drauf und denke mir, ich könnte jetzt rausfinden, wer eure Quelle ist. Und ich bin ja nicht mal ein böswilliger Akteur, der der Quelle etwas Schlechtes möchte, sondern eben so, was du sagst, man sieht eine Wohnung im Hintergrund oder wir treffen ihn in seinem Lieblingscafé. In seinem Lieblingscafé wird er vielleicht öfter als einmal sein. Und ja, so OPSEC-Fails, die kann man durchaus auch immer wieder beobachten. Und da hilft OSINT zu verstehen, warum die Informationen, die ich gerade produziere, ein Angriffsvektor sein können. Und ja. Um nochmal konkret über dein Buch zu reden. Du trägst verschiedene Methoden vor für die Arbeit. Also du schaffst eine sehr gute Grundlage von welches Betriebssystem, welche Browser, welche Plugins möchte man haben, um überhaupt mal anzufangen. Dass dann in der Echtweltanwendung viel mit sich selbst zusammengepfuschten Skripts passiert oder dass man auf Tools zurückgreift, die man nur zur Hälfte ihrer Funktion benutzt. Also ich stelle auch ständig fest, dass Dinge, die ich seit Jahren benutze, eigentlich viel, viel mehr können und es dafür dann nicht nochmal ein spezialisiertes Tool gebraucht hat. Aber da machst du einen relativ großen Teil deines Buchs zum Thema, welche Methoden, welche Werkzeuge man benutzt. Und das fand ich einen sehr interessanten Grundlagenteil, muss aber auch zugeben, dass ich Teile davon überflogen habe, weil mir bereits bewusst war, wie man Google benutzt und dass es Yandex gibt und so weiter. Dementsprechend die Zielgruppe von deinem Buch, das sind ja Einsteiger. Oder würdest du sagen, man muss etwas mitbringen, um mit dem Buch Spaß zu haben?
Nee, also das Buch ist bewusst so geschrieben, dass man auch ohne jegliche Vorkenntnisse in das große Thema Open Source Intelligence einsteigen kann. Dennoch ist da auch für Fortgeschrittene dann hinten raus genug Futter, dass man es als Nachschlagewerk nutzen kann. Also jemand, der natürlich Erfahrung mitbringt, der Google Docs kennt, der braucht da natürlich nicht zu lesen, okay, was ist eine Suchmaschine und wie kann ich Google Operatoren nutzen, sondern der kann natürlich an anderen Stellen dann einsteigen, wo er vielleicht tiefer recherchiert will, wo er vielleicht für sich auch einen Mehrwert hat, einen Trick nochmal recherchieren will und dann das eher als Nachschlagewerk zu nutzen. Aber der Anfänger, der kann sich natürlich von vorne bis hinten durcharbeiten und hat dann wirklich einen sehr soliden Überblick, was sind die Möglichkeiten. Und dann muss man natürlich auch sagen, OSINT ist ein wahnsinnig dynamisches Feld. Jedes dieser Tools wird sich verändern. Manche werden verschwinden, es werden neue dazukommen. Deswegen war mir auch wichtig, dass die grundlegende Methodik und das Mindset einen großen Stellenwert hat. Dass man eben zeigt, ja, das ist das Denken hinter den Tools. Und deswegen mache ich genau diesen Schritt. Und quasi vom Großen, was sind Suchmaschinen und was kann ich damit machen, dann zu den konkreten Techniken, was sind die Operatoren, was kann ich damit anstellen, was kann ich damit erreichen und was gibt es vielleicht neben Google noch für Alternativen, die mir den einen oder anderen Mehrwert bieten können.
Ja, eine der Sachen, die ich in deinem Buch wirklich mit Begeisterung gelesen habe, obwohl das erstmal kontraintuitiv ist, ist der ganze rechtliche Teil. Denn wenn man, so wie ich als Detektiv Pikachu, sich nach und nach in die verschiedenen Tools reingegraben hat und sich nie gefragt hat, wie sieht das denn eigentlich aus? Du gehst ja explizit durch von wegen, was ist nach AGBs zulässig, was ist überhaupt eine verwertbare Information? Denn nichts ist ärgerlicher, als eine Erkenntnis zu haben, die man auf Informationen stützt, die man nicht zur Verwendung gerichtsfest benutzen kann. Und das ist ja etwas, was dann eben der Kontext ist, den du mitbringst, weil du aus der Kriminalermittlung, aus der behördlichen Arbeit kommst.
Ich bin natürlich kein Rechtsanwalt und kann auch keine Rechtsberatung machen, aber mir war es trotzdem wichtig, dass auch die rechtliche Betrachtung da einen Platz hat, weil diese Glaube, es ist ja öffentlich, also kann ich es einfach verwenden, wie ich möchte. Damit wollte ich eben aufräumen. Natürlich ist da ein anderer Standard dann anzulegen, aber es kommt immer auf den Use Case tatsächlich drauf an. Also in welchem Anwendungsfall setze ich das ein? Eine Strafverfolgungsbehörde darf anders arbeiten, als das ein Unternehmen darf. Und das darf wieder anders arbeiten, als das vielleicht ein Journalist darf. Also da hat jeder auch so seine eigenen Standards und rechtlichen Grundlagen.
Dein Buch schafft ein gutes Kompendium, um in das Thema nicht nur einzusteigen, sondern nach dem Lesen des Buchs würde ich sagen, wenn man verinnerlicht hat, was da drin steht und das eine oder andere auch mal angewendet hat, dann hat man eine gute Augenhöhe, um sich über die vertiefenden OSINT-Themen zu informieren. Und dementsprechend die Frage, du bist als OSINT-Geek seit einigen Jahren unterwegs, du bietest vertiefende Kurse an, wird es ein spezielle Recherchen oder ich hatte mir öfter gedacht, jetzt wäre eigentlich schön, wenn es rechtlich irgendwie möglich wäre, sowas zu lesen wie aus dem Anwendungsalltag, wie ich folgende Tools zu folgender Erkenntnis benutzt habe. Also wird es aus dem Einstieg mit diesem Buch noch ein Folgeband geben oder sind das dann deine Seminare?
Es sind dann eher die Seminare, weil dann wird es sehr praktisch. Ich scheue mich sehr vor dieser Darstellung hier, ich habe dieses Tool genutzt und damit habe ich das und das aufgeklärt und diese Information gefunden, weil für mich grenzt das immer sehr an Doxing. Das würde natürlich Reichweite schaffen, das würde Klicks schaffen, aber da fühle ich mich nicht wohl mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sehe das auch immer kritisch, wenn dann irgendwelche OSINT-Tool-Anbieter sagen, guck mal mit unserem Tool und hier hast du jetzt die ganzen Daten zu der und der Person. Ich finde, für so etwas ist ein Kurs dann der richtige Raum, weil dann hat man einen geschlossenen Raum, eine begrenzte Personengruppe, wo man dann wirklich im Anwendungsfall schauen kann, okay, was ist damit möglich, aber ich würde das jetzt nicht veröffentlichen oder irgendjemanden in die Öffentlichkeit ziehen. Das macht es natürlich schwierig, weil man dann immer sehr abstrakt vielleicht auch über Themen redet und da ist mir dann aber der Datenschutz doch auch wichtig. Also ich möchte ja auch nicht, dass irgendjemand anfängt und sagt, guck mal, vom Samuel gibt's da dieses Foto, da habe ich jetzt das und das rausgefunden und hier ist noch das und die Information. Das würde ich ja auch nicht wollen. Natürlich gibt es manchmal die Momente, wo man dann bewusst etwas vielleicht auch nach außen trägt und sagt, hier, findet doch mal raus, wo das war. Dann bin ich mir aber des Risikos bewusst und hab mich bewusst dazu entschieden. Da gibt's ja auch diverse Accounts online, die genau diese Inhalte dann auch nutzen. Also wo jemand sagt, hier, find doch mal raus, wo ich bin, und dann wird eben herausgefunden, wo die Person sich aufhält. Das hat dann andere Qualität. Teilweise versucht man da, glaube ich, jetzt aber auch einfach nur um Aufmerksamkeitswillen dann aktuelle Geschehnisse nach außen zu tragen, und das würde ich dann kritisch sehen.
Ich würde noch über eine aktuelle Entwicklung im Ausland-Bereich reden wollen, um die man kaum noch drum kommt, nämlich die ganzen KI-Tools, die sich da anpreisen, denen ich aus praktischer Anwendung sehr skeptisch gegenüberstehe. Also ich hatte ja vorhin erzählt mit den Journalisten, die Frage hatten, wo ist diese Parade gewesen, wo kommt dieses Video her? Und dann habe ich in Spanien mit Filtern in OpenStreetMap gesucht. Und da habe ich konkret die Erfahrung gemacht, dass Leute sagen, welches KI-Tool benutzt du denn, um das rauszufinden? Also und da kommen wir an den Punkt, selbst wenn das KI-Tool dir einen Kontext gibt, gibt es dir oft nicht die Daten und die Informationen. Also gibt es dir etwas, das vermeintlich Intelligence ist, aber nicht nachvollziehbare Intelligence. Und du schneidest ja auch an, dass es entsprechende KI-Tools gibt und zeigst auch Anwendungsfälle, wie zum Beispiel, wenn ich in der Planungsphase bin und ich überlege noch, welche Synonyme könnte es denn für das geben, was ich gerade suche, oder welche Begriffe in anderen Sprachen. Also wenn ich jetzt in einem Milieu ermitteln möchte, dessen Sprache ich nicht spreche oder nicht gut spreche, dass ich dann zum Beispiel einen LLM frage, was sind denn beliebte Emoji-Kombinationen, um Folgendes auszudrücken oder so. Aber dann kommen wir ganz schnell in den Bereich, wo KI nicht mehr die Hilfe anbieten kann, die sie verspricht. Wie sind da deine Erfahrungen?
Sehr gemischt tatsächlich. Also ich bin auch KI gegenüber erstmal kritisch und bin auch immer der Meinung, man sollte verstehen, was man an Aufgaben abgibt. KI ist natürlich super, um hoch zu skalieren. Also wenn ich ein Bild geolokalisieren muss, dann kann ich das manuell machen. Wenn es auf einmal 100 sind, dann wird es schon schwieriger. Wenn ich jetzt aber 1000 oder 10.000 Bilder geolokalisieren will, dann kriege ich das alleine in einer überschaubaren Zeit gar nicht mehr hin. Dann ist die Frage, was will ich denn damit erreichen? Reicht es mir herauszufinden, mit einer Trefferquote 60-80%, in welchem Land, in welcher Region ein Großteil der Bilder entstanden ist? Dann kann mir eine KI vielleicht weiterhelfen. Dafür muss ich aber verstehen, was sind die Möglichkeiten und was sind auch die Grenzen und Gefahren von KI, weil eine KI, die wird mir eher zustimmen, die wird mit sehr viel Selbstbewusstsein behaupten, dass etwas so ist, und wenn man das nicht durchschaut und vielleicht das Hintergrundwissen nicht hat, dann fällt man darauf sehr leicht rein. Das kann ja jeder einfach selbst testen, indem man ein Thema wählt, bei dem man sich wirklich auskennt und dann einfach mal mit einem LLM hin und her chattet und sich mal so ein paar Behauptungen anschaut und die vielleicht dann auch auseinander nimmt. Oder was ich eine ganz witzige Übung finde, wenn wir jetzt über OSINT sprechen, dass man ChatGPT oder irgendeinem anderen Tool sagt, gib mir doch mal eine lustige Anekdote aus öffentlichen Quellen zu Samuel Lolaga. Und das ist ganz spannend, wenn man zu seiner eigenen Person dann auf einmal irgendeine Anekdote, die ja angeblich aus öffentlichen Quellen stammen soll, hört oder liest und dann aber auch feststellt, dass das ziemlicher Quatsch ist. Deswegen, da wird dann sehr schnell offensichtlich, dass es zwar glaubhaft klingt, dass es ordentlich geschrieben ist, aber dass es nicht unbedingt glaubwürdig sein muss. Ein anderer Punkt, um jetzt vielleicht für KI noch eine Lanze zu brechen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 10.000 Seiten PDF durchsuchen müssen. Volltextsuche haben wir zwar, aber es können ja unterschiedliche Begriffe verwendet worden sein, gerade für Personen, Orte. Man schreibt ja nicht immer das Gleiche, oder manchmal ist es auch einfach im Kontext, dass sich dann herausstellt, es geht um den Bruder oder ähnliches. Da kann KI tatsächlich extrem hilfreich sein. Und natürlich kann eine KI da auch Fehler machen. Aber dann ist ja der Punkt, sie führt mich zu der Fundstelle. Ich schaue mir die Fundstelle dann an. Und da muss ich sagen, ja, vielleicht macht die KI Fehler, aber ein Mensch, der 10.000 Seiten PDF durchsucht, wird auch Fehler machen. Konzentration, Aufmerksamkeit, also wird sich das irgendwann vielleicht sogar die Waage halten oder die KI vielleicht sogar besser abschneiden. Mhm. Und in dieser Bandbreite bewegt sich für mich KI. Also ich bin der Überzeugung, dass mit KI kann ich viele lästige, repetitive Aufgaben nach und nach abgeben und auch beschleunigen. Aber ich sollte immer verstehen, was macht die KI denn unten drunter? Und das im Zweifel auch reproduzieren können manuell. Und gerade wenn ich dann Ergebnis habe und ich weiß nicht, wo kommt das denn her, gerade dann muss ich ganz besonders aufmerksam sein und schauen, wo kommt diese Information her, kann ich das reproduzieren, wo ist die Quelle, und das dann auch verifizieren, dass das tatsächlich so ist. Weil eine KI kann sehr schnell einen Kontext zwischen Informationen herstellen, der gar nicht existiert. Da gab es ein schönes Beispiel von einem Journalisten, der dann als mehrfach verurteilter Mörder und Sexualstraftäter von der KI bezeichnet wurde, weil er eben immer zu diesen Fällen berichtet hat. Und dann tauchte natürlich sein Name immer im Kontext von diesen Gewalttaten, Sexualstraftaten auf, und dann war klar, wenn man den Namen bei ChatGPT abgefragt hat, dann war das natürlich der Vergewaltiger und Mörder, der zigmal lebenslänglich verurteilt wurde.
Ich habe da aus ganz privater Erfahrung, als Google angefangen hat, KI-Ergebnisse vorzuschlagen in den ersten Zeilen, ich habe irgendwann mal scherzhaft in einem Vortrag, wo ich über eine Schwachstelle gesprochen habe, gesagt, ich mache beruflich Schwachstellen. Und dann stand in der KI-Zusammenfassung aus diesem Transkript, Ali Hackelife ist Programmierer und Künstler, beruflich stellt er Schwachstellen her. Und also, ich meine damit was anderes, wenn ich sage, ich mache beruflich Schwachstellen. Aber ja. Nun, die Maschine ist ja auch nur so schlau wie das, was wir ins Internet reden. Und
genau.
Wenn ihr jetzt Interesse habt, euch weiter mit OSINT zu befassen, dann ist das Buch von Samuel eine gute Grundlage, um in die Methoden einzusteigen, in die Theorie hinter den Methoden, zu verstehen, wie man seine Recherchen strukturiert, wie man seine Recherchen für sich selbst und andere nachvollziehbar macht. Das ist ja durchaus ein wichtiger Teil, ist Dokumentation, dass wenn ich etwas heute anrecherchiere, aufgebe und in 3 Monaten mir denke, Moment, da war doch was, dass ich dann nicht wieder bei Null anfange, sondern auf bestehenden Ergebnissen aufbauen kann. Wenn euch interessiert, wie man da Struktur und Methode reinbringt und was man damit rausfinden kann, dann gibt es im Rheinwerk Verlag erschienen das Buch OSINT, wie Sie Informationen finden, verifizieren und verknüpfen. Danke, Samuel, für deine Zeit.
Vielen Dank.